Wo gibt's das schon? Also, es gibt nicht viele Orte auf der Welt, wo in so einer Landschaft Wein wächst. Und zwar seit vielen, vielen Hunderten von Jahren. Das ist den Menschen in Leib und Blut, wie sagt man?
Leib und Seele.
Leib und Seele übergegangen. Das hat nichts mit trotzdem zu tun, sondern mit das ist unser Leben, das sind unsere Berge und das lieben sie und wir.
Der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Wisst ihr noch, wie für euch so der Anblick der Winninger Weinbergterrassen zum ersten Mal war? Also ich kann mich erinnern, mit dem Zug bin ich zum ersten Mal hingefahren, dann guckt man rechts hoch, man sieht ja nur einen Teilausschnitt davon. Aber wie war das so damals für euch, als ihr das erste Mal nach Winningen gekommen seid?
Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Ich habe mein erstes weinbauliches Praktikum in Winningen gemacht. Das war 2004 bei Weingut Heimann Löwenstein. Und da hat der Reinhard mich an dem Tag, an dem ich mich vorgestellt habe, auch durch die Weinberge gefahren. Und ich habe mich gefragt, wie ich das hinkriegen soll, darin zu stehen, ohne zu fallen. Also es hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ich glaube, ich war das erste Mal hier in Winningen in 2006. Da haben wir Matthias Knebel und Beate Knebel bei der Lese geholfen. Und vorher kannte ich nur Bilder von der Terrassenmosel und ich habe auch da gestanden und dachte so, oh wow, und jetzt hier einen ganzen Tag Trauben lesen in dem Gelände, das ist schon eine Herausforderung.
Sieht man sich nach den ganzen Jahren jemals daran satt? Also wenn man reinfährt, also gibt es so einen Moment, so der ist halt so?
Nein.
Für mich auch nicht. Also das ist auch für mich immer wieder ein Ausgleich, wenn ich im Weinberg bin, dass ich mich immer wieder mal umdrehe und mich umschaue und jedes Mal habe ich das Gefühl, boah, ist das schön hier. Das ist der Wahnsinn.
Gibt es eine Lieblingslage oder Ort, Platz, wo ihr, also wo es für euch am schönsten ist?
Ach, das hängt auch so ein bisschen von dem Tag ab, wie das Wetter ist. Es gibt ganz, ganz viele tolle, tolle Orte und am schönsten ist es eigentlich immer, wenn man ganz oben steht und sich umdreht und dann diesen Blick über das Tal hat und so ein Gefühl hat von, ich habe was geschafft und es ist irgendwie so ein Gefühl von Freiheit.
Was ist die Faszination so da dran? Also ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr habt da drin gestanden, wie soll man das schaffen? Also es ist ja schon sehr imposant und beeindruckt ja selber, als weil man sehr klein wird als Mensch da drin. Aber was ist die Faszination so die ganzen Jahre, die ihr genau für diese mehr herausfordernden Arbeit und Landschaft eigentlich da habt, in der ihr jeden Tag arbeiten müsst oder dürft?
Wenn man hier in den Terrassen steht, dann hat man irgendwie immer das Gefühl, man steht über den Dingen, weil man immer nach unten schauen kann und einen wunderbaren Überblick hat. Wenn man in flachen Weinbergen arbeitet und sich umschaut, sieht man nur Grün, nur Laub. Man hat keinen Ausblick. Hier hat man immer Ausblick, egal wo man ist.
Ist es manchmal auch so ein bisschen sich so von der Welt entfernen, wenn man da oben steht? Also dass man so ein bisschen sich aus dem alltäglichen Leben rauszieht?
Ja, es ist so ein bisschen wie Kopf in den Wolken, aber die Füße auf dem Boden. Es ist einfach so dazwischen.
Wie ist das, wenn so Leute euch besuchen, Sommeliers, Weinhändlerinnen, Weinhändler, und die kennen eure Weine ja nur aus der Flasche und dem Glas und vielleicht von Fotos so ein bisschen oder Videos. Merkt man das eine Veränderung? Also, dass die Leute dann ein bisschen mehr Respekt von dem haben, auch vor dem, was ihr hier macht und auch vor dem Wein ein bisschen mehr Respekt haben, wenn sie dann mal vor oder in den Terrassen stehen?
Definitiv. Definitiv. Das ist für jeden, der hierher kommt und durch die Weinberge fährt oder mal selber einen Weinberg hochläuft, der hat danach eine völlig andere Perspektive darauf, was Weinbau eigentlich auch bedeuten kann und dass man eben der Wein die Extreme braucht. Ja, und hier ist das beste Beispiel eigentlich dafür, diese Kargheit der Böden, diese Steilheit, das ist schon für die Leute immer etwas ganz Besonderes zu sehen.
Ist das wichtig, dass Leute euch besuchen, also gerade die, die euch irgendwo in Kopenhagen oder wo auch immer repräsentieren, ja auch ein Stück, dass sie wissen, was ihr eigentlich hier macht und dass es nicht mal hübschen Fotos zu sehen ist und vielleicht mal ein paar Steine in die Hand genommen hat, sondern tatsächlich wissen, dass das anders ist als zum Beispiel in Rheinhessen oder so.
Ich denke, das ist schon so, wobei ich glaube, das ist für jeden Winzer wichtig, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten, einen zu Hause besuchen. Das hat nicht nur den Hintergrund, dass man die Weinlagen sieht, sondern dass man sich auch als Mensch kennenlernt. Wir lassen Leute hier in unser Haus. Wir machen den Essen in unseren Küchen. Sie lernen unsere Tiere, unsere Kinder, unsere Familien kennen. Und alles zusammen ergibt im besten Fall einen schönen Abend und eine gute Zeit, in der man sich austauscht und sich näher kommt. Und dazu gehören der Besuch in den Weinbergen natürlich auch.
Warum gibt ihr so viel Offenheit für die Leute, die euch besuchen?
Weil Leidenschaft verbindet. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor in der Weinwelt, dass Menschen kommen hierher, die Wein lieben und wir lieben Wein und das verbindet und so entstehen super viele Freundschaften über die Jahre.
Ich gehe jetzt ganz kurz zurück zu eurem Anfang im Endeffekt oder noch ein bisschen vor dem Anfang. Ihr seid beides Quereinsteigerin im Weinbau. Ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, was ihr alles macht. Und dann komme ich zu einer Frage dazu, nämlich. Und ihr kommt beide aus Nicht-Weinregionen, ihr kommt beide nicht aus Weinbaufamilien, habt eigentlich überhaupt keinen Bezug da von eurer Herkunft her. Ich glaube, Rebecca, du hast Wirtschaftswissenschaften in Dortmund studiert.
In Bochum, ja.
In Bochum. Du hast Sozialwissenschaften in Kassel studiert.
Genau, ja.
Und dann habt ihr in Weinhandlungen nebenher gejobbt.
Genau. Richtig.
Und was war der initiale Moment zu sagen, also der Berührung, ich schmeiß mein Studium und dann gehe ich nach Geisenheim, um dort Önologie zu studieren?
Also bei mir war es so, dass ich eigentlich, also ich habe nur ein Jahr Wirtschaftswissenschaften studiert und dieses eine Jahr hat mir ausgereicht, um festzustellen, dass das definitiv nicht das ist, was ich gerne in meinem Leben machen möchte, dass ich lieber etwas Handwerklicheres machen möchte, dass ich lieber mehr draußen bin. Ich bin eben durch den Nebenjob in der Weinhandlung, habe ich mich für Weinbau interessiert oder für Weinmachen interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ich mache einfach mal ein Praktikum und schaue mir das an. Und das hat mich einfach komplett abgeholt.
Ja, bei mir war es auch ähnlich. Ich habe in einer kleinen Weinhandlung gearbeitet in Kassel und ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef, der diese Weinhandlung geleitet hat, ein Italiener, der sehr leidenschaftlich mit Wein umgegangen ist und der wollte auch unbedingt, dass seine Aushilfen einfach mehr wissen, als dass es weiß und dass es rot. Und so habe ich relativ schnell viel über Wein gelernt und gemerkt, damit möchte ich vielleicht mein Leben verbringen und habe mich dann informiert, was kann man mit Wein machen. Für mich stand fest, dass ich nicht in die Gastronomie möchte, weil auch während meines Studiums habe ich in Bars gekellnert und habe einfach festgestellt, da bin ich nicht so richtig geeignet für. Und ja, und dann habe ich auch noch so einen Cut in meinem Leben gebraucht. Ich musste irgendwie mein Leben komplett ändern und bin dann ins Rheingau gegangen zu Robert Weil und habe ein Jahr dort als Praktikantin gearbeitet, was mir sehr, sehr viel gebracht hat und eine tolle Zeit war. Und danach habe ich in Geisenheim angefangen zu studieren und Rebecca kennengelernt.
War dieser Weinmoment so ein dankbares Tor, weil ihr gemerkt habt, dass euer Studium, was ihr zu der Zeit dann noch hattet, also so eine Abfahrt zu nehmen im Leben, so ein Fenster, wo man weiß, okay, das ist vielleicht eine Option, an der Kreuzung abzubiegen? Oder war es erstmal nur so ein Interesse?
für mich war es wirklich eine Kreuzung. Ich wollte einen richtigen Schnitt in meinem Leben und habe das dann genutzt, um mich komplett zu verändern.
Bei mir war das nicht ganz so. Also, wie gesagt, ich wusste, ich will nicht Wirtschaft machen. Ich hatte aber auch gar keine Ahnung, was mich eigentlich im Weinbau erwartet. Mhm. Und nachdem mich die erste Woche so richtig fertig gemacht hat hier in den Terrassen, habe ich einfach gemerkt, ich schlafe gut. Mein Kopf ist frei, mein Körper ist müde. Ich war so erfüllt am Abend, dass ich mir gedacht habe, es kann eigentlich nichts Besseres geben, was ich mit meiner Zeit mache, wenn ich mich abends so fühle.
Das hat damals Jules Renard auch gesagt, der auf der Suche war nach so einem Stück Tagwerk und dieser guten Erschöpfung, wie er es genannt hat. War das bei dir ähnlich? So
ja, absolut.
Auch das Tagwerk zu sehen, am Ende des Tages zu sehen, was man tatsächlich körperlich gemacht hat?
Absolut. Absolut. Und ich habe ja in meinem Werdegang dann auch zwischendurch nochmal ein Jahr Handel und Gastronomie gemacht, was mir auch Spaß gemacht hat. Und ich hatte auch tolle Chefs in einer tollen Stadt Köln. Aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit, drinnen zu arbeiten wieder. Es war fast so, als würde ich nicht genug Luft kriegen tagsüber. Mhm. Und da war mir dann schon klar, okay, nee, ich muss auf jeden Fall wieder in die Produktion zurück.
Ja, während meines Abschlusses in Geisenheim war ich ja in der Schweiz für ein Jahr und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben. Eigentlich mit dem Ziel, dass ich in der Forschung, also an der Universität bleiben möchte. Habe aber auch während dieser Zeit festgestellt, dass das eigentlich doch nicht das ist, was ich möchte. Also ich wollte halt auch wirklich in die Praxis gehen und habe dann auch nach dem Diplom direkt hier an der Mosel eine Stelle angefangen und auch direkt in den Steillagen, nicht hier, sondern an der Mittelmosel gearbeitet und habe so auch festgestellt, dass das ist wirklich das, was ich machen möchte.
Warum gerade Geisenheim?
Es gab nicht viele andere Alternativen.
Also klar, es gilt als, der Ruf ist natürlich immens hoch, so, aber warum gerade Geisenheim?
Also hört sich jetzt lustig an, aber im Grunde stimmt das ein bisschen, was Janina gesagt hat. Wir haben ja 2004 angefangen zu studieren. Da gab es noch nicht so viele Alternativen in Deutschland.
Ja. Und als ich angefangen habe zu studieren, war ich 24. Ich konnte mir jetzt nicht wirklich vorstellen, mit irgendwie 16-Jährigen in der Berufsschule zu sitzen. Das war irgendwie für mich nicht so richtig Realität. Und so habe ich dann halt entschieden, nach dem Jahr bei Robert Weil, weil ich natürlich erstmal gucken wollte, wie das alles so ist auf einem Weingut. Wie gesagt, ich bin aus Nordosthessen. Wir haben nichts mit Wein zu tun. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber nach dem Jahr war ich mir 100% sicher, das ist das, was ich für mein Leben machen möchte.
War dieser Weg in die Weinwelt, also ich kenne es von mir, nach dem Studium oder nach dem Abitur hat man überhaupt keine Orientierung. Also gibt ja 1000 Optionen. Ihr habt dann auch eure Option gewählt, also Studien gewählt, gemerkt, das ist nicht so das, was ihr eigentlich machen wollt. War dann die Weinwelt zum ersten Mal sowas wie eine Orientierung?
Also ich musste mich erstmal in der Weinwelt orientieren. Also es war für mich so ein bisschen so, als ich nach Geisenheim gegangen bin, dass ich eigentlich erstmal festgestellt habe, wie wenig Check ich von dem ganzen Thema habe. Ja, ich habe dort mit den Söhnen und Töchtern von renommierten deutschen Weingütern zusammen studiert, die in ihrem Leben einfach immer mit Wein zu tun hatten, die alle Weingüter kannten, die genau wussten, wie es im Keller abläuft und was wann und so weiter. Und ich mit meinem kleinen Praktikum vorher war wie ein weißes Blatt.
Wie findet man da so rein? Dann ist man in Geisenheim oder sind alles Menschen, die in der 60. Generation Weinbau betreiben und weil sie schon viel Fachwissen haben, weil sie immer im Betrieb mitgeholfen haben. Wie integriert man sich als jemand, der so als Quereinsteiger dahin kommt?
Das ging relativ selbstständig. Mhm. Also Geisenheim ist wirklich zumindest unser Semester und auch das, was ich von anderen Semestern höre, das ist wirklich eine ganz offene Welt. Und Klar gibt es auch manchmal irgendwie so Eckpunkte, wo man als Nicht-Kind eines Weinguts mal irgendwie anstößt oder so. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich bei uns nie ein Thema. Also unsere Clique, unser Freundeskreis, das war so durchmischt mit Quereinsteigern, mit traditionellen Weingütern. Und die Semester sind ja auch sehr klein, was natürlich auch dazu beiträgt, dass ein großer Zusammenhalt entsteht.
Wie schaufelt man sich dieses ganze Wissen noch drauf, was die anderen schon drauf haben, weil sie es einfach mit den Jahren gelernt haben?
Man gibt einfach zu, dass man das ein oder andere nicht weiß oder den ein oder anderen nicht kennt. Und wenn man eben nette Kommilitonen hat, also ich kann mich dran erinnern, dass ich für gewisse Fragen immer so den ein oder anderen dann im Hinterkopf hatte. Ich hatte einen im Studium, den habe ich immer gefragt, wenn ich irgendeine Maschine nicht verstanden habe, ne? Wie funktioniert die Pumpe oder der Filter oder so, ne? Der dann immer gesagt hat, ach komm Becky, ich komm nochmal, ich erkläre dir das nochmal. Oder wenn ich Fragen hatte, an wen wende ich mich denn im Bereich so und so? Oder kennst du einen guten Winzer in dem und dem Anbaugebiet? Wir wollen da hinfahren. Dann fragt man einfach. Und die meisten Menschen haben mir dann immer ganz nett weitergeholfen. Oder unsere Kommilitonen, ne?
Ja, absolut. Es war wirklich eine tolle Zeit. Also Geisenheim ist, ich erinnere mich immer gerne daran zurück. Und wenn es eine Zeit in meinem Leben gibt, in die ich gerne nochmal zurückgehen würde, dann wäre das die Zeit in Geisenheim.
Gibt es noch Kontakte zu den Mitstudenten und Studierenden von damals? Also ist da noch Kontakt da?
Ja, man sieht sich ja immer wieder. Ne? Hm. Die Weinwelt ist klein, auf Messen trifft man sich. Ich hätte gerne mehr Kontakt tatsächlich, aber ja, das Leben ist halt einfach, wie es ist, und wir haben alle oft auch an den Wochenenden eben zu tun mit irgendwelchen Reisen oder Messen oder Weinproben, dass das alles nicht so leicht ist. Aber ich freue mich zum Beispiel sehr darüber, dass der Matthias Knebel so nah ist, weil der gehörte auch in unseren Jahrgang und wir kennen uns sehr lange, und da freue ich mich, dass der auch hier im Ort ist, beziehungsweise wir jetzt auch in dem Ort, wo er eigentlich ist. So muss man es ja sagen. Ja.
Und dann steht ihr 2004 beide euch gegenüber. Wie freundet man sich dann an? Wie findet man, oder wie habt ihr damals diese Freundschaft zusammengefunden?
Man riecht sich irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, das ist doch irgendwie so, ne, im Leben, dass man in einer größeren Gruppe an Menschen relativ schnell sich zu denen hingezogen fühlt, die einem irgendwie nah sind, die einen ansprechen, wenn man das Gefühl hat, ja, irgendwie, man ist so auf einer Wellenlänge, das ist so ein ausgelutschter Begriff, aber man hat sich was zu geben und was zu sagen, und man kann ganz viel Zeit miteinander verbringen, ohne dass man sich auf den Keks geht.
Ja, es hat halt irgendwie einfach gepasst, auch so banal sich das anhört, aber es war einfach so. Und da Rebecca und ich oft in den Semesterferien nicht nach Hause gefahren sind, weil also unsere Mitkommilitonen, die sind dann ja ganz oft in den Semesterferien komplett aus Geisenheim weg gewesen. Und Rebecca und ich, wir haben Semesterferien komplett in Geisenheim verbracht und zusammen, weil wir fast die einzigsten waren, die dort geblieben sind.
Wir sind aber auch weggefahren.
Ja, wir sind zusammen weggefahren.
Wir sind zusammen ins Burgund gefahren. Ohne ja. Navigation, ohne irgendwas. Ja. Ja. Und haben uns verirrt.
Ja. Lost in Dijon.
Ja. Wie schnell habt ihr so die Parallelen in eurem Lebensweg festgestellt? Weil das ist ja sehr viele Überschneidungen. Ein Weg eingeschlagen, abgebrochen, Weinhandlung und dann zu einem Studium der Önologie nach Geisenheim zu gehen.
Ja, das haben wir natürlich sehr früh rausgefunden, weil in Geisenheim die wenigsten Leute kannten sich. Dadurch, dass es die einzige Uni damals war in Deutschland, kamen die Menschen ja von überall her. Und wenn man jetzt nicht gerade aus dem gleichen Dorf kommt, wo Wein gemacht wird, kennt man sich nicht zwangsläufig vorher. Und ja, das Erste, was man macht, ist, hi, wer bist du? Ich bin der und der. Wie kommst du hierher? Und so wussten wir recht schnell, dass wir da einen ähnlichen Weg gemacht haben.
Und man bleibt die 4 Jahre auch Freundin. Aber es gab keinen Plan, was ihr danach macht. Also warum haben sich eure Wege nach Geisenheim nicht getrennt?
Weil wir einfach gute Freunde sind.
Ja.
Wir sind einfach gute Freunde und das jetzt schon seit 21 Jahren. Oh Gott, ja.
Mhm.
Und ja, ich weiß nicht, wenn man jemanden hat, den man dann doch immer wieder anruft, vor allen Dingen, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, ne? Und wo man auch den Aufwand macht, sich trotzdem zu sehen. Ich war ja 2 Jahre in Frankreich, Janina ist trotzdem gekommen, hat mich besucht, ich habe sie besucht an der Mittelmosel. Dann ja, weiß man einfach irgendwie, dass man eine Bindung hat, die stabil ist. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht nur 1 oder 2 Mal im Jahr sehen kann, ist es immer wieder so, als ja, hätte man sich letzte Woche das letzte Mal gesehen.
Ja, und als ich in der Schweiz war und meine Diplomarbeit geschrieben habe, da war ich in einer privaten Krise und Rebecca hat da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Die hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist nach Zürich geflogen. Und
ich bin mit dem Auto gefahren.
Bist du mit dem Auto
gefahren? Ich bin mit dem Auto gefahren, 13 okay. Stunden oder sowas.
Okay, dann habe ich das in Erinnerung. Es ist auch 20 Jahre her. Okay, aber auf jeden Fall war sie da, als ich sie brauchte. Und das verbindet halt. Und wir haben auch im Studium immer davon geträumt, manchmal weinselig, manchmal nüchtern, dass wir zusammen Wein machen wollen. Nach dem Abschluss haben sich unsere Wege räumlich ein bisschen getrennt. Aber nach einer Zeit haben wir halt gesagt, lass es uns probieren. Wir sind beide nicht zufrieden mit dem, was wir gerade in unserem Leben tun. Mhm. Und lass uns das Projekt Materne und Schmidt starten.
Ich habe das noch gelesen bei euch, dass ihr in diesen Festanstellungen, in denen ihr vor der Gründung wart, dass ihr da auch wieder so in die Krise gekommen seid, weil ihr nach Schema F arbeiten musstet, wenig Selbstbestimmung, wenig Freiheit. Wie ist das so, der zweite Weg eingeschlagen und dann ist man in einem Job, für den man studiert hat und bekommt wieder so eine Krise und weiß nicht, ob es das Richtige eigentlich war?
Also eine wirkliche Krise, so würde ich das bei mir nicht nennen, weil wie gesagt, ich habe die Arbeit in Köln schon auch genossen und ich habe mit sehr netten Menschen zusammengearbeitet. Es war bei mir wirklich dieser reine Wunsch, dass ich gerne wieder Wein machen möchte und nicht nur in Anführungszeichen Wein verkaufe. Das war eigentlich für mich der Grund, Janina zu kontaktieren und zu sagen, wie sieht's aus? Wollen wir nicht doch mal gucken? Ob wir doch Wein machen wieder zusammen?
Wie überwindet man sich dann? Also wie geht man diesen Schritt? Weil dann nach ein paar Gläsern Wein darüber zu reden und sich was auszumalen, wie es sein könnte, aber dann den ersten Schritt zu machen und, sagen wir mal, den Spatenstich dafür zu machen, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, wir haben dann überlegt, wir kontaktieren Winzer, die einen ähnlichen Werdegang haben, die halt auch nicht wirklich das Ganze in den Schoß gelegt bekommen haben und sind dann zu den Winzern gefahren und haben halt gefragt, hier, wie habt ihr das gemacht? Was waren eure größten Schwierigkeiten? Was könnt ihr uns für einen Rat geben, wenn wir so anfangen wollen? Und dann natürlich unsere Familien, die mussten natürlich da auch, die spielten eine ganz, ganz große Rolle und spielen auch immer noch eine ganz, ganz große Rolle für Unterstützung.
Gar nicht gefragt, was haben eure Eltern eigentlich zu diesem Sprung in einen neuen Lebensweg gesagt, dann denkt man, okay, die studieren jetzt irgendwas und dann werden sie irgendwo einen Beruf finden und dann brechen sie alles ab und machen was ganz, ganz anderes, wo sie vermutlich selber überhaupt keine Ahnung haben davon, was daraus nachher wird.
Ja, ich glaube, Janina und ich, wir haben beide das Glück, Familien zu haben, Eltern zu haben, denen es am wichtigsten ist, dass wir glücklich sind. Und die uns da immer einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, die an uns geglaubt haben und die auch wirklich hands-on mit dabei waren. Und es sind einfach auch, ja, wir haben die in allen Bereichen gebraucht, ne? Emotional und tatkräftig und auch finanziell, ne? Am Anfang haben die uns einfach sehr, sehr stark unterstützt und nach wie vor. sind sie da, immer wenn wir sie brauchen.
Ja. Ja, mein Papa ist 76 und der kommt jetzt am 11. September, wollen wir abfüllen. Dann kommt er und hilft zur Abfüllung und dann bleibt er da, bis die Lese zu Ende ist. Und er geht jeden Tag mit uns von morgens bis abends lesen. Und wenn wir dann fertig sind, fängt er noch an, hier aufzuräumen.
Oder den Rasen zu mähen.
Oder den Rasen zu mähen, ja.
Also Eltern werden auch irgendwann trotzdem zum Teil eines Weinguts, obwohl sie auch eigentlich aus ganz anderen Bereichen und Regionen kommen.
Absolut, das ist ein Familienbetrieb hier.
Aber macht es den Spaß? Also weil es ist ja eine andere Art von Arbeit. Es ist eine andere Art von Leben auch.
Ob es unseren Eltern Spaß macht? Ich glaube sehr. Ich glaube sehr. Also mein Vater geht jetzt nächstes Jahr in Rente und ich glaube und hoffe, dass der dann auch ein bisschen mehr Weinberg machen wird mit uns.
Ja, nochmal zurück zu deiner Frage, wie unsere Eltern darauf reagiert haben. Bei mir war es halt ein bisschen anders als bei Rebecca, weil ich hatte ja schon 4 Jahre Sozialwissenschaften studiert. Ich hatte alle meine Scheine zusammen. Ich hätte nur noch meine Diplomarbeit schreiben müssen und habe dann meinen Eltern offenbart, ich mache das nicht. Ich möchte jetzt Weinbau studieren. Und das war schon so ein bisschen so ein Moment, wo meine Eltern dachten, oh mein Gott, ist sie jetzt wirklich verrückt geworden? Aber sie haben dann nach einem Wochenende, ich war zu Hause ein Wochenende und dann, wir haben darüber geredet und ich habe ihnen das erklärt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, okay, wenn das ist, was dich glücklich macht, dann mach es und wir unterstützen dich. Und dann habe ich meine Taschen gepackt in Kassel und bin ins Rheingau gezogen.
Wie schauen Sie da heute drauf? Gut.
Ich glaube, mein Vater ist sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe, dass ich immer noch 100% hinter meiner Entscheidung stehe und dass das alles ja so funktioniert. Ja.
Warum seid ihr dann nach Winningen gegangen für das Weingut? In einer der wahrscheinlich kräftezehrendsten und anstrengendsten Regionen für Weinbau in Deutschland überhaupt. Ich meine, die Hürde kann man sich ja nicht höher setzen an der Stelle.
Ja, das stimmt. Also, dass es die Mosel wird, das war für uns eigentlich von Anfang an klar, weil wir sind einfach fasziniert vom Riesling. Und ich weiß, es gibt auch andere Regionen, wo es feinen Riesling gibt, aber für Janina und mich war immer der Mosel-Riesling so der uns ja am meisten beeindruckt hat. Und gut, ich habe eh schon die Beziehung zu Winningen ein bisschen gehabt und man muss auch einfach sagen, es ist einfach so beeindruckend und so divers hier von dem Schiefergefüge, ne, von den unterschiedlichen Verwitterungsgraden, Farben. Es ist einfach richtig divers hier in Winningen und und dann kommt natürlich eben auch dazu, dass wir ein ganz tolles Angebot bekommen haben von Reinhard und Cornelia Löwenstein, dass wir uns eben die Kellermeisterstelle bei ihnen teilen konnten und sie uns die ersten Flächen auch abgegeben haben, dass wir parallel anfangen konnten, ein bisschen eigenen Wein zu machen. Und das haben wir dann ja auch 2 Jahre so gemacht.
Ja, und was auch noch dazu kam, ist, dass wir auch so das Gefühl hatten an der Mittelmosel, da sind halt die Big Player. Und wir wussten nicht so richtig, wie wir da irgendwie Fuß fassen sollten als Einsteiger. Und hier, klar, hier gibt es Heimann Löwenstein, hier gibt es Knebel, aber ansonsten ist die Region ja sehr überschaubar mit international vertretenen Weingütern. Und wir haben natürlich danach festgestellt, hier im Ort gibt es noch ganz, ganz viele andere Weingüter, die auch ganz, ganz erfolgreich sind. Aber das hat man halt erstmal so gar nicht wahrgenommen, weil sie halt nicht so, als wir kamen, war Heimann Löwenstein das einzige VDP-Weingut und alle anderen hier im Ort waren halt eher lokal vertreten, aber trotzdem super erfolgreich. Und dann haben wir auch so erstmal gedacht, so okay, hier ist die Konkurrenz ja auch eigentlich groß, aber aus der Konkurrenz sind halt Freunde geworden.
Aber die Mosel gilt auch als eine Region, wo nicht nur das Tal sehr eng ist, sondern auch der Horizont und das, der Raum für Neues zuzulassen in den Köpfen der Menschen. Und das erlebt man in verschiedenen Arten und Weisen und Perspektiven. War das so eine zweite Hürde? Oder ist es in Winningen schon immer generell ein bisschen anders, weil man hier so eigentlich am Ende der Mosel ist und die Nähe zu Koblenz?
Also am Anfang war es nicht so ganz leicht für uns, ne? Also am Anfang war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass jeder eigentlich davon ausgeht, dass wir bald wieder weg sind. So, das Gefühl hatte ich. Und wir waren auch so ein bisschen damals in diesem, ja, man kann es schon fast den Hermann-Löwenstein-Kosmos nennen. Das ist ja, da gibt's immer ganz viele Menschen, die dort arbeiten, Praktikanten von überall aus der Welt. Es ist sehr bunt, sehr viele junge Leute, die dort arbeiten. Und ja, man ist da wie in so einem kleinen, ja, wie so in so einem kleinen eigenen Kosmos irgendwie, dass wir am Anfang gar nicht so, ich sag mal, die ersten ein, zwei Jahre gar nicht so viel Kontakt zu dem Rest des Dorfes hatten. Mhm. Und das hat eigentlich erst begonnen, als wir dann entschlossen haben, uns komplett selbstständig zu machen, hier im Ort einen Keller gemietet haben und uns so ein bisschen rausbewegt haben. Und da hat es eigentlich begonnen, dass ich Winning als solches sehr lieben gelernt habe.
Was daran?
Für mich ist es ein eigener Zauber, den es hier gibt. Ja, ich habe, obwohl ich jetzt seit 2016 auch hier im Ort wohne, immer noch das Gefühl, wenn ich im Sommer durch die Straßen laufe, dass ich im Urlaub bin. Man kann an jeder Ecke, trifft man jemanden, man bleibt stehen, man unterhält sich, man trinkt ein Glas Wein zusammen. Es gibt wahnsinnig viele Vereine im Ort und es ist so ein bisschen so, dass das, was alle verbindet, ist die Liebe hier zu dem Ort. Mhm. Und dazu gehört eben auch, dass man zusammen Dinge tut. Winningen ist ein Ort, wo Dinge zusammen gemacht werden und das macht ganz viel vom Charme dieses Ortes aus.
Ja, wir haben eine ganz starke Gemeinschaft hier. Wir sind ja beide Mitglieder im hiesigen Winzerverein, der die Winninger Jungwinzer und Schröter Zunft. Mit Kathi von Kanal waren wir die ersten Frauen, die da aufgenommen worden sind. Und mittlerweile ist Rebecca Vorsitzende des Vereins. Ich bin Beisitzende und Kathi ist auch Beisitzende und Schriftführerin. Das heißt, unser Vorstand besteht mittlerweile aus 50% Frauen. Also wir haben die Frauenquote hier erfüllt.
Und es wird nicht nur reduziert auf eine Weinkönigin.
Nein. Die Weinköniginnen sind extra. Also mit den Weinkönigen haben wir, da sind wir zu alt für. Ja.
Aber ich komme nochmal ganz zum Anfang. Rebecca, du hast mal gesagt, ich glaube in einem Podcast warst, über die Zeit hier, ganz am Anfang, mein Gott, was haben wir uns getraut? Was habt ihr euch getraut, rückblickend gesehen?
Ja, also ich glaube, als wir gegründet haben, da war ich 29 und da habe ich einfach noch nicht so viel darüber nachgedacht, was ist denn, wenn da irgendwie was schief geht. Mhm. Ja? Jetzt bin ich 42 und ich weiß, was alles schief gehen kann. Ich weiß, was das Wetter mit einem machen kann. Ich weiß, dass Maschinen kaputt gehen und dass Arbeiter auf einmal nicht kommen und tausend Dinge passieren können, die dich von jetzt auf gleich vor riesige Probleme stellen. Und das habe ich als junge Frau, als wir angefangen haben, komplett nicht so auf dem Schirm gehabt. Und insofern, ich weiß nicht, ob ich mit jetzt in meinem Alter mich das nochmal trauen würde. Aber ich bin froh, dass ich so jung gewesen bin und das einfach erstmal so angenommen habe. Und eins nach dem anderen haben wir getan und eins nach dem anderen oder ein Problem nach dem anderen oder eine Schwierigkeit nach der anderen haben wir dann einfach bewältigt. Bis heute, ne?
Bis heute, ja. Und ich will nicht sagen, dass wir blauäugig angefangen haben, aber wir hatten schon so eine gewisse Naivität, die uns aber auch davor beschützt hat oder die uns dazu getrieben hat, dieses Risiko einzugehen. Und ich möchte das auch nicht mehr missen. Und auch wie Rebecca, ich weiß nicht, ob ich es heute wieder machen würde. Also emotional auf jeden Fall. Aber wenn ich so rückblicke, wie viele Schwierigkeiten es doch gab und gerade im Moment ist es ja sehr schwierig in der Weinwelt, ist es schon was, wo ich manchmal so drüber nachdenke. Also mit meiner Erfahrung, mit der heutigen Zeit, weiß ich nicht, ob ich nochmal dieselben Entscheidungen treffen würde. Aber, emotional immer.
Aber trefft ihr heute Entscheidungen anders als früher? Weil ihr wisst, was alles kaputt gehen, was schief gehen kann. Ihr habt Verantwortung mit Familien und Ehen und keine Ahnung, es müssen Rechnungen anders bezahlt werden, größere Rechnungen bezahlt werden. Seid ihr jetzt vorsichtiger in der Abstimmung mit Entscheidungen?
Ich denke schon. Einfach, weil wir mehr wissen als noch vor 10 Jahren. Trifft man Entscheidungen vielleicht nicht mehr nur aus dem Bauch heraus.
Ja, stimme ich zu, aber manche Entscheidungen machen wir doch schon immer noch sehr aus dem Bauch hinaus oder emotional, aber das sind dann eher Dinge, die die Vinifikation betreffen, dass wir halt unsere Weine, da verbiegen wir uns halt nicht. Unsere Weine sollen halt unsere Weine sein und die sollen auch immer noch das widerspiegeln, was wir als Idee im Kopf hatten, als wir angefangen haben.
Wie trefft ihr zusammen Entscheidungen? Und wenn ihr gerade auch unterschiedlicher Meinung seid über eine Entscheidung?
Naja, zunächst muss darüber gesprochen werden, dann muss abgewägt werden Vor- und Nachteile und dann ist es bei uns eigentlich schon immer so gewesen, dass die letzte Entscheidung wahrscheinlich diejenige trifft, die in dieser speziellen Frage den meisten Druck, die meiste Leidenschaft oder für die das einfach ein bisschen wichtiger ist als für die andere, ne? Und das sind aber eigentlich nie Entscheidungen, die den Keller betreffen, weil da sind wir uns eigentlich ziemlich einig, ne? Das sind dann eher ja Fragen, wann reisen wir wohin, wer reist wohin, wie machen wir dies oder wer macht die Weinprobe oder was weiß ich, so eher so Kleinigkeiten in den wichtigen Dingen. Müssen wir zum Glück keine Kompromisse machen. So, da sind wir uns recht einig.
Ja, und wenn wir Kompromisse machen müssen, dann ist es auch schon immer so gewesen und auch immer noch so, dass wir ein gutes Gespür dafür haben, wie wichtig ist das denn der anderen? Und dann, wenn ich halt merke, Rebecca, die will das jetzt absolut nicht, dann trete ich halt zurück und sage, okay, dann machen wir das nicht. Und andersrum ist es halt genauso.
Janina, du hast damals gesagt, wir kamen ja eigentlich hin mit nichts außer der Euphorie und Weinbau an der Terrassenmosel zu betreiben. Wie sah diese Euphorie aus?
Das war einfach die Aussicht, zusammen mit meiner besten Freundin was ganz Eigenes zu gründen, aufzubauen und das zu machen, was ich machen möchte, was wir machen möchten und völlig frei. Wir hatten keine Familien, die uns irgendwie ein Logo oder ein Etikett aufgelegt haben oder gesagt haben, ihr müsst das jetzt so und so machen, weil wir haben das schon immer so gemacht. Es war einfach so die pure Freiheit.
Wann wurde diese Euphorie auch mal von der Realität eingeholt?
2014.
Warum?
Genau, da habe ich auch dran gedacht. Oh Gott, war das schön.
Ja, das war eine katastrophale Ernte 2014. Das ist die erste Ernte, nachdem wir komplett selbstständig waren. Und wir hatten hier ein Starkregenereignis im späten September. Und danach ging die Fäulnis los. Und die Weinberge, die sind wirklich, es war eine Katastrophe. Wir haben einen Tag, hat es dann auch wieder angefangen zu regnen und wir haben ja hier diese kleinen Wanderhütten und wir hatten einen Weinberg, der war genau unter so einer Wanderhütte. Es hat angefangen zu regnen Und dann haben wir uns mit der gesamten Lesemannschaft da reingesetzt, weil wir nicht weitermachen konnten. Und dann ist Rebeccas Onkel ist ins Dorf gefahren und hat eine Flasche Schnaps gekauft. Und dann haben wir da gesessen und Schnaps getrunken und
Fleischwurst gegessen,
genau. Und waren einfach kurz vorm Nervenzusammenbruch.
Ja, in dem Jahr ist uns auch noch die Presse kaputt gegangen. Ja, es war echt eine Katastrophe. Absolute Katastrophe.
Gab es Momente, wo ihr aufgeben wolltet?
Nee. Ich habe schon Momente, wo ich gedacht habe, ich will das jetzt hier nicht. Ich möchte mich jetzt, ich mach doch alles und jetzt faulen die Trauben, jetzt geht die Presse kaputt. Ich möchte mich jetzt hier hinsetzen und jemand soll kommen und soll das bitte für mich alles reparieren. Ich will das jetzt nicht, mich damit auseinanderzusetzen. Aber dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen das Ganze nicht irgendwie, das eigentlich nicht, nee.
Ja.
Das heißt, also, ihr kanalisiert diese Energie der Verzweiflung dann wieder etwas Positives?
Das muss man, glaube ich. Manchmal geht's schnell, manchmal dauert's ein bisschen länger. Ich glaube, das kennt jeder Selbstständige auch. Mal ist es ein großer Vorteil, zu zweit zu sein, mal ist es auch ein Nachteil, zu zweit zu sein. Und so hat man immer Dinge, die man für sich jedes Mal wieder klarkriegen muss, ne? Und wo man dann auch sagen muss, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, wie können wir das nächstes Mal umgehen, oder das hat richtig gut geklappt, wie können wir das vermehren, verstärken, ja.
Ich habe das gerade schon angesprochen, Heimer Löwenstein hat euch damals dann die Kellermeisterstelle in zwei Teile geschnitten sozusagen, dass ihr beide sie irgendwie euch teilen konntet. Hat er damals in euch schon irgendwas gesehen? Also war das für ihn so, er dachte, okay, das kann nochmal in Winning auch die Atmosphäre so ein bisschen ändern?
Oh, ich glaube, da musst du ihn fragen. Ich weiß gar nicht.
Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ich meine, Reinhard und Conny, die sind ja sehr offene Menschen und sehr progressiv, also sie möchten ja, dass sich Dinge ändern und dass nicht immer alles irgendwie verstaubt und so bleibt, wie es ist. Aber ob sie jetzt in uns irgendwas gesehen haben, das kann ich auch nicht beantworten.
Aber ich glaube, sie fanden es sehr gut, dass wir das gemacht haben, dass wir hierher gekommen sind. Und ich glaube, sie freuen sich tatsächlich über jeden jungen Menschen, der sich entscheidet, Terrassenweinbau zu machen. Das denke ich schon, ja.
Erzählt, dass ihr diese Stelle geteilt habt. Wie kriegt man das hin, diese Doppelbelastung, das eigene Weingut aufbauen und dann hat man trotzdem nochmal seinen halben Job in einem ganz anderen Weingut und dann muss man auch noch die Lese und alles balancieren drumherum. Wie habt ihr es damals quasi alles gehandelt?
Ja, also wir hatten eben unsere festen Tage. Es gab die Tage, wo Janina da war, es gab die Tage, wo ich da war, und dann hatten wir, glaube ich, einen Tag, wo wir beide da waren. Irgendwie so war das geregelt. Und einen Tag in der Woche hatten wir auch frei beide, ne?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, irgendwie so war das. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren schon festgestellt, dass das sehr schwierig ist. Einfach wegen der Tatsache, dass wir zusammen wenig Zeit hatten für unser Gemeinsames. Und eben, wie du auch schon sagtest, natürlich war es so, dass wir in erster Linie den Herbst für Reinhard und Conny da waren. Und unsere Weinberge, die wurden dann gelesen, wenn es passte. Ja, und das ist natürlich klar. Aber für uns war es, wir waren nach den 2 Jahren schon an dem Punkt, wo wir sagten, naja, also entweder müssen wir das jetzt mehr oder weniger so weitermachen, wie es jetzt ist, mit unserem halben Hektar und der halben Stelle. Aber wenn wir mehr wollen, müssen wir kündigen. Anders ging es nicht. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir? Und dann haben wir gekündigt.
Ja, und dann ergab sich ja auch die glückliche Situation, dass die vorherige Kellermeisterin wieder zurückkommen wollte. Und so war es eigentlich so ein nahtloser Übergang. Wir gingen und die ehemalige Kellermeisterin kam zurück und so gab es keinerlei Engpässe irgendwie.
Wie ist das, wenn man dann tatsächlich zum ersten Mal so alle Leinen, alle Halteseile loslässt, nämlich der irgendwo angestellt zu sein und man ist dann quasi für seine eigene Existenz komplett selber verantwortlich.
Das war toll. Das war toll. Nee, das war wirklich, weil das war ein unbeschreibliches Gefühl, ne? Das war, ja, Wein machen ist eine Form der Kunst. Du kriegst ein Ausgangsprodukt und daraus machst du was. Und es ist gleichzeitig ein relativ harter, sehr körperlicher Beruf. Und wir wussten, wir sind das erste Mal wirklich in unserem Leben an der Stelle, wo wir es so machen können, wie wir es möchten, weil niemand dahinter ist, der sagt, wir brauchen jetzt halt den trockenen Kabinett, den halbtrockenen Kabinett und die Positionen sollen gemacht werden oder dann und dann wird das und das gemacht. Also das war für uns beide das Gefühl von Aufbruch und ja. Riesiger Freiheit irgendwie.
Ja, absolut. Und wir waren ja damals auch jung und haben uns halt auch nicht so viele Gedanken über Sozialversicherungen gemacht. Klar, wir mussten irgendwas tun, wir mussten irgendwie was machen, aber das war halt alles irgendwie nebensächlich.
Wie versteht man dann hier diese Landschaft und die Weinberge und kriegt da eine Idee, wie man seinen eigenen Wein daraus machen will?
Ich glaube, die Landschaft gibt uns das vor. Also wir folgen einfach unseren Weinbergen. Ja, wir sehen halt, wie sie reifen. Wir sehen, wie die geologischen Gegebenheiten sind, wie die topografischen Gegebenheiten sind. Und ja, und das ist einfach das, was wir auch zeigen möchten in unseren Weinen, dass der Wein genau hierher kommt und genau von da kommt und aus diesem Jahr ist, mit den ganzen Widrigkeiten und tollen Zeiten, die das Jahr uns gegeben hat.
Hattet ihr sofort eine Idee, wie das sein soll? Und das hat sich bis heute, ist das der rote Faden, den ihr immer noch folgt? Oder hat sich das zwischendurch verändert von der Stilistik her, wie ihr darum Dinge angehen wollt?
Ja, es hat sich ein bisschen verändert, aber schon relativ früh. Also eigentlich hat es sich bei uns verändert, als wir den neuen Keller bekommen haben, würde ich sagen. Unser erster Jahrgang, der ja auch beim Reinhard und bei Conny gemacht wurde. Wie gesagt, da hatten wir keinen Einfluss auf den Lesezeitpunkt. Dann weiß man ja auch, dass jeder Keller so seine spezielle Flora hat und das finde ich, die Heimann-Löwenstein-Weine, die schmeckt man immer raus unter Tausenden von Weinen, die sind so einzigartig und so speziell und eben dadurch, dass wir die Weine in dem Keller vergoren haben, waren sie auch sehr ähnlich, würde ich sagen, stilistisch, ne? Und danach haben wir uns eigentlich ein bisschen abgekehrt und haben versucht, sehr, sehr pure Weine zu machen. Mit sehr wenig Restzucker, nicht so viel Alkohol, sehr geradlinig. Ne, das würde ich sagen, ist so das, was wir bis heute eigentlich anstreben.
Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass wir vermehrt sehr trockene und heiße Jahre hatten. Da muss sich halt der Winzer auch dran anpassen. Da kann man halt auch also wir haben ganz am Anfang haben wir ganz viel mit Maische-Standzeiten, richtig langen Maische-Standzeiten gearbeitet. Das haben wir halt auch über die Jahre immer mehr reduziert. Wir machen immer noch Maische-Standzeiten, aber halt nicht mehr so lange, wie wir das am Anfang getan haben, weil einfach die klimatischen Bedingungen das nicht mehr zulassen. Dann haben wir irgendwann eine neue Presse gekauft. Das hat natürlich auch nochmal ein bisschen Veränderungen gebracht, aber das sind nur so kleine Stellschrauben. Die Philosophie, die wir verfolgen, die ist eigentlich immer noch die gleiche.
Wie ist das, wenn man so keiner Tradition folgen muss? Da ist nichts vorgegeben. Also der Weg hinter euch und vor euch war ja komplett weiß. Da, ihr konntet ja alles selber gestalten. Wie fängt man an, seine eigene Tradition dann herauszuarbeiten oder darüber nachzudenken, was will man eigentlich?
Ich glaube, das ist so ein bisschen mit uns gewachsen, ne? Also wir haben ja auch nicht direkt 4 oder 5 Hektar gehabt. Wir haben ja ganz langsam angefangen und uns langsam gesteigert und dann eben die Einflüsse, die die Jahrgänge mit sich bringen, sind enorm, dass das, glaube ich, etwas ist, was schleichend kommt, was man nicht, wo man sich nicht an den Tisch setzt und sagt, man macht das jetzt so und so, weil das und das will man erreichen, das funktioniert im Weinbau, glaube ich, nicht. Ich muss mich jedes Jahr den Begebenheiten anpassen. Ich bekomme jedes Jahr anderes Traubenmaterial rein mit anderen Werten. Und wenn man es so macht wie wir, dass wir eben nicht säuern oder anreichern oder irgendwie daran was verändern, dann müssen wir uns jedes Jahr neue Gedanken machen, wie machen wir es denn jetzt?
Ja, genau. Also wir haben auch zum Beispiel bei der Lese, wir haben gar keine so richtige Reihenfolge, wie wir die Weinberge lesen. Also ich kenne das von Kollegen, die lesen halt jedes Jahr den Weinberg zuerst, dann den, dann den, dann den, dann den. Natürlich hat sich das auch ein bisschen verändert, weil jeder muss sich ja an die klimatischen Bedingungen anpassen. Aber wir sind da halt sehr frei. Wir sagen halt, okay, wir fahren raus, wir gucken, wie es aussieht, wir machen Reifemessungen und dann entscheiden wir, wie wir es machen wollen. Zumal wir auch null Botrytis tolerieren. Da müssen wir halt auch manchmal Weinberge früher holen, die wir eigentlich später lesen wollten. Aber wenn da halt die Botrytis schon wütet, dann müssen wir da halt hin, um nicht alles zu verlieren.
Aber so ohne, also Tradition ist ja immer so ein, wie so eine Sandform. Also es gibt ja eh so einen Rahmen vor. Und ihr konntet diese Form ja selber gestalten. Mhm. Habt ihr Fehler gemacht dabei?
Auch mit Sicherheit macht man Fehler. Und ich glaube, dieser Rahmen, das ist Fluch und Segen. Mhm. Also das ist nicht immer gut, das nicht zu haben, weil manchmal hätten wir vielleicht auch jemanden gebrauchen können, den man fragen kann oder an dem man sich ein bisschen orientiert. In anderen Situationen ist es der absolute Segen, frei entscheiden zu dürfen, ne?
Ja, und wir haben uns ja auch einen eigenen Rahmen geschaffen. Der ist aber relativ flexibel. Also unsere Box ist nicht starr. Wir probieren halt immer auszuloten, was ist denn da eigentlich das Beste für unsere Weine und was ist das Beste für uns.
Wie findet man das raus?
Ausprobieren.
Mhm. Und nachjustieren. Also ja. Wie reflektiert man sich da selber und sagt, okay, wir machen das dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders und dann auch Sachen über den Haufen zu werfen?
Ja, also das Schwierigste an unserem Beruf ist ja tatsächlich, dass wir immer nur einmal im Jahr die Chance haben, es gut zu machen.
Eine Chance.
Genau. Wären wir Bäcker und das Brot geht schief, dann backen wir halt ein neues. Das kannst du im Weinbau nicht machen. Das heißt, wenn man Fehler macht, dann hat man eine relativ lange Zeit, wo man diesen Fehler ausbaden muss und wo man sich aber auch überlegen kann, wie vermeidet man sowas vielleicht beim nächsten Mal. Und bei sowas ist es tatsächlich gut, zu zweit zu sein. Unterschiedliche Meinungen, ne? Und die eine findet es vielleicht schlimmer, die andere sieht es gar nicht als Fehler. Genau, und dann unterhalten wir uns darüber und finden raus, was wollen wir oder was wollen wir anders haben nächstes Jahr und wie erreichen wir das? Austausch.
Kommunikation. Ja.
Kommunikation.
Wie viel ist Kommunikation euer Weingut? Also
alles.
Zwischen euch beiden?
Ja,
alles. Das ist das Wichtigste.
Gab es einen Plan B, so gerade am Anfang, wenn Winning nicht funktioniert hätte, aus irgendwelchen Gründen noch immer?
Nein. Nein, ich glaube, das sollte man vielleicht auch nicht haben. Ich weiß nicht, doch heutzutage hätte ich wahrscheinlich einen Plan B. Aber ich bin ganz froh, dass wir keinen Plan B hatten, weil wir haben uns nur auf Plan A konzentriert.
Ja. Und ich habe auch immer das Gefühl, wir beide sind so facettenreich und wir können einen Plan B aus dem Hut zaubern. Das, glaube ich, funktioniert bei uns gut.
Wie unterschiedlich seid ihr?
Sehr.
Ja.
Und deswegen passt es dann auch so?
Ja.
Weil es
ja
nie eine Harmonie gibt, also nie so gleich, sondern...
Ja, also ja, ich glaube tatsächlich, wir haben sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen und wir kennen unsere Stärken und Schwächen sehr gut und die Stärken und Schwächen der anderen auch sehr gut und wir wissen das auch zu nutzen, glaube ich.
Da stimme ich voll zu.
Ihr seid seit 21 Jahren befreundet und seit 13 Jahren Geschäftspartnerin. Und ihr habt in den letzten Jahren so viel zusammengearbeitet und so viel zusammengelebt, beruflich wie privat, weil irgendwann verschmilzt ja beides so zusammen. Wie schafft man, dass man sich nicht aneinander abreibt und sich auseinanderlebt? Wie reflektiert man so seine freundschaftliche und auch seine geschäftliche Beziehung zueinander jedes Mal neu?
Als wir unsere GbR gegründet haben, hat jemand zu uns gesagt, eine GbR ist enger als eine Ehe. Und ich glaube, das haben wir uns immer irgendwie vor Augen gehalten. Und wie in jeder Beziehung muss man eigentlich tagtäglich daran arbeiten, dass es funktioniert. Und das machen wir halt seit 13 Geschäftsjahren und 21 Freundschaftsjahren.
Ja, ich glaube, es hat viel auch mit Respekt zu tun und damit zu tun, dass man sich immer wieder auch die Mühe machen muss, zu versuchen, den anderen wirklich zu sehen. Mhm. Und man darf sich selbst nicht immer so wichtig nehmen, weil ich weiß, wenn es Janina schlecht geht, dann geht's mir auch nicht gut. Also es ist mir sehr dolle daran gelegen, dass es ihr gut geht. Und ich denke, umgekehrt ist das auch so. Man muss aufeinander Acht geben und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir, was Janina vorhin sagte, bei Entscheidungen sehr doll darauf schauen, für wen von uns ist denn jetzt diese Entscheidung wichtiger? Und dass die andere dann auch sagt, okay, vielleicht bin ich nicht ganz so in wie du, aber ich merke, du brennst dafür und dann versuchen wir das jetzt.
Also mit meinem Mann könnte ich nicht zusammenarbeiten. Das steht fest.
Wie ist das so für eure beiden Männer? Und dann gibt's ja noch diesen anderen Part, also euch. Wie funktioniert ihr drin in diesem ganzen Gebilde? Wie halten ihr das so aus?
Wieso die? Wie halten wir das aus?
Ja, also manchmal ist es schon so. Es ist zum Beispiel so, dass wir eigentlich fast jeden Morgen, außer jetzt am Wochenende, aber jeden Arbeitsmorgen, das Erste, was wir machen, Rebecca und ich, wir telefonieren miteinander. Und da ist dann schon manchmal irgendwie so beim Partner ein langes Gesicht und mein Mann rollt dann mal die Augen und ja, schon wieder. Aber er hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir fast jeden Morgen miteinander telefonieren, weil wir uns einfach so ein bisschen abstimmen und es auch, wir nicht nur abstimmen, sondern wir fragen uns halt auch gegenseitig, wie geht's dir, alles in Ordnung, und dann fangen wir an, über das Berufliche zu sprechen. Und das ist natürlich schon für einen Ehepartner dann was, wo manchmal irgendwie Konflikte entstehen. Aber dafür gibt es halt ganz, ganz viele andere Momente, wo Rebecca und ich halt uns nur um unsere Familien kümmern. Mhm. Also ich glaube, es kommt hier keiner wirklich zu kurz. Oder also eigentlich müsste sich, glaube ich, keiner beschweren.
Das tun sie ja auch eigentlich nicht, ne?
Nein, eigentlich nicht. Manchmal.
Manchmal.
Aber weil, wir auch manchmal.
Ja.
weil die kam ja nach euch, also ihr wart vorher ja da und sind ja quasi dann irgendwie mit dran gewachsen an der Stelle. Wie habt ihr euch beide so verändert mit der Zeit? Ich meine, ihr habt beide dann irgendwann Familien gehabt und man wird auch älter und die Erfahrungen spielen alles rein, die Sichtweisen verändern sich. Wie bleibt man trotz dieser Veränderung irgendwie immer noch in dieser Harmonie, in diesem Pendel, was ihr vorher hattet?
Ich glaube ganz grundsätzlich, dass es bei Menschen im besten Fall so ist, dass sie ihre Lebzeit dafür nutzen, immer ein bisschen besser zu werden. Mhm. Ja, an seinen schlechten Seiten zu arbeiten. Ich zum Beispiel, ich habe inzwischen 2 Kinder. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber meine Kinder zeigen mir halt auch ganz deutlich auf, was das bedeutet. Und deswegen glaube ich, dass wir über die Zeit einfach noch netter geworden sind. deswegen würde ich mich gar nicht, also, nee, wisst ihr, was ich meine? Also, ich fände das schlimm, wenn Menschen über ihr Altwerden, über ihre Erfahrung, die sie sammeln, über den Austausch mit anderen Menschen, mit Kindern, dann sich negativ verändern. Also, das ist was ich hoffe, was keinem so geht. Und ich hoffe mir auch nicht.
Haben Sie Prioritäten geändert?
Ja, bei mir schon. Bei mir schon. Einfach dadurch, dass diese zwei Kinder da sind. Früher musste ich mir nur Sorgen um mich selber machen. Mhm. Klar habe ich einen Mann, aber das ist ein erwachsener Mensch. Mhm. Der ist im Grunde für sich selbst verantwortlich. Aber durch die Kinder denke ich schon, dass ich natürlich meine Prioritäten angepasst habe, ja.
Ja, also natürlich verändern sich Prioritäten im Leben. Auch für mich haben sich Prioritäten verändert, obwohl ich keine Kinder habe, weil man wird einfach älter und man sieht das Leben mit anderen Augen als noch vor 20 Jahren. Mhm.
Und trotzdem hat man immer noch den Anspruch, hier das Weingut nach vorne zu bringen und zu erhalten und dass es funktioniert?
Genau.
Absolut.
Aber ich denke, was sich sehr verändert hat, ist einfach dieser Faktor der Sicherheit, ne? Das ist etwas, was man als junger Mensch noch nicht so unbedingt braucht, aber im Älterwerden, glaube ich, nimmt das Bedürfnis zu. Und ich glaube, das ist auch bei uns beiden der Fall und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man heute anders entscheidet als noch vor 10 oder 15 Jahren vielleicht.
Aber lebt ihr trotzdem noch irgendwie, meine, ihr seid Winzerin, auf Unsicherheiten, weil ihr nie wisst, wie wird das nächste Jahr?
Absolut.
Wie entwickelt sich der Weinmarkt? Wie entwickelt sich das Konsumverhalten der Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt?
Ja. Absolut. Das ist auch was mich und uns manchmal nachts nicht schlafen lässt, weil wir einfach wir haben halt keinen Job, wo wir wissen, okay, wir sind jetzt bis zu unserer Rente gut bezahlt und dann haben wir eine schöne Rente und dann, weiß ich nicht, fliegen wir nach Mallorca und machen Urlaub. So, das ist bei uns alles irgendwie, steht bei uns ein bisschen in den Sternen. Da sind so viele Faktoren, die da reinspielen, die schief gehen können, dass man dann schon oft mal nachts wach liegt und sich Gedanken darüber macht, was ist denn, wenn ich mir ein Bein breche? Was ist denn, wenn ich krank werde? Was ist denn, wenn ich alt bin? Habe ich dann genug?
Wie lebt man mit diesen Unplanbarkeiten, diesen manchmal auch?
Das ist eine gute Frage. Manchmal lebt man gut damit, manchmal lebt man nicht so gut damit. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, aber letztendlich haben wir ja ganz viel. Wir sind selbstständig, wir können selbst entscheiden. Wir leben hier in einem tollen Ort. Wir tun das, was wir machen möchten. Also ich sehe mich nicht, also mein Beruf ist nicht Winzerin, sondern mein Leben ist Winzerin. Das ist ein Teil meines Lebens und den möchte ich nicht aufgeben. Nicht für ein Stückchen mehr Sicherheit.
Warum ist dein Leben Winzerin und nicht nur ein Beruf? Also warum gibst du so viel Energie und all dem in einen Beruf, in Herstellung von Wein? Warum hat das so einen tiefen Eingriff oder warum nimmt das so viel ein für dich und ist das für dich gut und wichtig?
Es hat mich einfach gepackt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, was anderes in meinem Leben beruflich zu machen mit Freude. Und was wir hier machen, das macht mir tagtäglich Freude. Natürlich gibt es Hochs und Tiefs, aber letztendlich ist es das, was mich so ein bisschen ausfüllt, wo ich halt weiß, okay, das ist mein Leben und ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist einfach so das, was ich aus meinem Leben machen wollte und was ich aus meinem Leben machen möchte.
Hast du irgendwann gemerkt, dass es nicht nur ein Beruf ist, sondern tatsächlich dein Leben wird? Also gab es irgendwann, Weil am Anfang macht man etwas auch irgendwie einen Beruf zu erlernen, um Geld zu verdienen oder was auch immer. Aber wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das wird alles?
Ich glaube, das hat tatsächlich angefangen, als ich in Kassel in der Weinhandlung gejobbt habe, dass ich da so gemerkt habe, das interessiert mich, das ist meine Zukunft. Und dann, als ich mit Rebecca angefangen habe. Das war dann, glaube ich, so der Point Even, wo ich halt gemerkt habe, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich eigentlich nicht mehr zurück will in ein anderes Leben.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch beim Weinbau gar nicht so wirklich möglich. Ja. Ich glaube nicht, dass, gut, natürlich früher mussten die Kinder den Betrieb der Eltern übernehmen. Das ist ja heute zum Glück nicht mehr so. Und ich glaube, heute wird auch wirklich niemand Weinbau machen, der das nicht absolut gerne tut. Weil es ist nicht die Romantik, die man sich so vorstellt. Ja, es ist sehr dreckig, sehr nass, sehr schwitzig, sehr anstrengend. Wenn man es nicht gerne macht, dann macht man das nicht lange. Da bin ich mir sehr sicher beim Weinbau.
Ja, ich glaube, noch nicht mal gerne reicht. Ich glaube, man muss wirklich, um selbstständig zu sein, muss man wirklich überzeugt davon sein, dass das mehr ist als ein Beruf.
Mhm.
Ja.
Zumal es ja auch kein Beruf ist, wo man jetzt sagen könnte, okay, es gefällt mir jetzt nicht so, aber ich mache es des Geldes wegen.
Aber wie war das gerade am Anfang? Weil ihr stellt ein sehr emotionales Produkt her. Also Wein ist ja unfassbar emotional auf vielen Ebenen und es wird in unterschiedlichsten Situationen dann getrunken und darüber philosophiert, gestritten und sehr irrationales Produkt auch. Wie ist das, wenn so der erste Jank in der Flasche ist und dann sieht man Menschen auf Messen oder sieht dann seine Flaschen in irgendwelchen Weinhandlungen nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht irgendwo auch in Europa stehen?
Verrückt. Das ist, ich weiß noch, unsere erste Importeurin haben wir das erste Mal auf der Prowein getroffen. Aber wir waren gar keine Aussteller auf der Prowein. Wir haben da unseren Wein, wir hatten damals zwei Weine nur, haben die Weinflaschen damit reingeschmuggelt, haben uns dann dort mit ihr irgendwo in einem Eckchen getroffen und dann hat sie dort unseren Wein probiert und ich weiß bis heute, ich kann mich bis heute daran erinnern, als unsere erste Palette abgeholt worden ist und nach Norwegen gegangen ist. Weißt du das noch?
Ja.
Wer wir dir da um diese Palette rumgehüpft sind und 1000 Fotos gemacht haben und es war einfach irre. Das ist ganz toll gewesen, ja.
Ja, und auch, was für mich auch immer noch so ein emotionaler Moment ist, als wir sind dann halt hier durch Deutschland gefahren, viel ins Ruhrgebiet und haben halt dort quasi Klinken geputzt bei Weinhändlern und haben uns vorgestellt, unsere Weine vorgestellt und der Arndt vom Cabernet und Co. in Dortmund.
Hallo,
der Arndt. Der hat uns vom ersten Jahrgang an bis heute verkauft er unsere Weine und da hat sich mittlerweile halt auch eine ganz tolle Freundschaft draus entwickelt. Und ich weiß noch, also das sehe ich noch so vor mir, wie wir da in den Laden reingekommen sind und dann steht da der Arndt und dann guckt er uns erstmal so an und ich glaube, so ein seiner ersten Kommentare war irgendwie, ach, Mosel schon wieder. Aber wir haben ihn dann überzeugt und ja, und bis heute hat er unsere Weine und macht total Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten.
Verliert sich es bei Wein jedes Mal, also wenn ihr füllt und dann versendet, hat man immer noch so einen Bezug zu jedem Jahrgang, zu jeder Flasche irgendwie, wenn sie dann das Weingut verlässt? Oder ist es irgendwann tatsächlich nur noch Ware, die man raussendet?
Nein, also ich glaube, nur noch Ware wird es nie sein, aber klar gibt es diese besonderen Sendungen, wie ich gerade schon gesagt hatte, das erste Mal, dass man exportiert oder so, das ist dann super besonders, ne? Aber trotzdem ist es immer ein kleines Stück von uns, was wir verschicken, ne?
Hm.
Das haben wir ja alles gemacht, vom Aufzug bis zur Abfüllung, bis zur Etikettierung. Das machen alles wir.
Janina, du hast mal gesagt, ihr verkauft ein Jahr eures Lebens.
Ja.
Glaubst du, dass jedem das so bewusst ist, wie viel Kraft und Energie gerade hier ihr da reinsteckt? Also wir haben das Ganze am Anfang ja schon mal zum Thema gehabt.
Nein, Das ist den wenigsten bewusst, glaube ich. Also wir haben selbst hier Leute, die wandern hier rum, kommen zu uns ins Weingut, sagen, oh, das sind ja steile Weinberge und das ist ja so viel Arbeit. Und dann gucken sie auf unsere Preisliste und sagen uns, oh nee, das ist uns zu teuer. Und ich glaube, wenn man das sich dann nicht intensiv mit beschäftigt, dann versteht man das einfach nicht. Ich mache da auch niemandem einen Vorwurf. Es ist einfach was sehr Spezielles. Also wir sind ja eine ganz kleine Region, einzigartig speziell, und die wenigsten Menschen auf der Welt verstehen das, was hier für eine Leistung von den ansässigen Winzern erbracht wird.
Ich glaube, dass die auch das alleinige Sehen unserer Weinberge gar nicht allen Leuten den Hintergrund wirklich klar macht, weil ich immer wieder feststelle, dass es Menschen gibt, natürlich aus Nicht-Weinbauregionen, die sich da auch nie mit befasst haben, die mehr oder weniger denken, gut, die Reben werden geschnitten und dann geht der Winzer im Herbst hin und erntet. Dass wir aber zwischendrin noch 8 oder 10 Mal überall durchrennen und 1000 Arbeiten über das Jahr machen, das wissen die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht.
Wir haben das im Vorgespräch, habe ich das schon einmal dir erzählt, Rebecca. Bei Recherche ist mir aufgefallen, dass sie gerade so am Anfang ganz oft so in irgendwelchen Artikeln auf die 2 Frauen in der Terrassenmosel reduziert worden seid. Es wurde gar nicht darüber gesprochen, so was machen die eigentlich, wie sind die Weine, sondern halt dieses Faszinosum, okay, 2 Frauen in so einer harten Landschaft. Diese Geschichte ist auch ein bisschen leiser geworden in den letzten Jahren, weil die Weinwelt sich auch ein bisschen verändert hat und auch andere Weingüter, wo man wieder eine Story erzählen kann. Wurdet ihr gerade am Anfang zu sehr darauf reduziert?
Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal zu Janina gesagt habe, ich kann es nicht mehr hören, dass wir gefragt werden, ob wir uns gleichberechtigt behandelt fühlen oder ob wir von unseren männlichen Kollegen wahrgenommen werden, weil es tatsächlich das war, was alle interessiert hat, und ich war ein bisschen genervt davon. Jetzt, wo ich wieder älter werde, denke ich, ich habe eigentlich immer gedacht, wir leben in einer durchemanzipierten Welt. Was will meine Mutter denn eigentlich, die mich immer wieder darauf hinweist, dass ich genderfizieren soll und so weiter und so fort, die aus einer anderen Generation kommt. Aber umso älter ich werde, desto mehr stelle ich auch fest, eigentlich braucht es das doch noch ein bisschen in unserer Welt. Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Nichtsdestotrotz hätte ich mich damals auch gefreut, wenn es ein bisschen mehr um unseren Wein gegangen wäre, als um die Tatsache, dass wir Frauen sind.
Aber diese Geschichte war ja auch so ein bisschen ein Marketing, ne? Also ihr habt Aufmerksamkeit dadurch bekommen, jetzt ist sie leiser geworden. Wie bringt man sich wieder in den Fokus und auch wieder ins Gespräch, wenn diese eine Geschichte für viele auserzählt ist, was ja dann auch schnell zur Falle werden kann?
Das ist eine gute Frage, und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich die meisten Weingüter stellen müssen. Und im Endeffekt ist es gut so, dass es so ist. Ich finde, dass jedes Weingut, was sich traut, oder jeder Gründer im Weinbau, der sich traut, was zu machen, dem wünsche ich Aufmerksamkeit in seinen ersten Jahren, weil es ist nicht einfach, und man muss erstmal an den Punkt kommen, wo die Leute wissen, dass es einen gibt. Und natürlich kann es nicht so sein, dass man über 30 Jahre gleich hofiert wird. Irgendwann ist man an dem Punkt, da ist man nicht mehr neu. Wir sind nicht mehr neu. Neu sind jetzt eben andere. Und die Frage, wie man da dabei bleibt, ist, glaube ich, was man sich als Winzer in der heutigen Zeit einfach permanent stellen muss und überlegen muss, wo möchte ich denn hin, was ist denn mein Markt, was ist denn meine Nische, was macht mich besonders, wie kann ich das kommunizieren? Und das betrifft uns natürlich auch.
Wie hat es jetzt angefühlt, wenn so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann geringer wird, weil man diese Geschichte nicht mehr erzählt hat?
Ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass das so passiert ist, weil das hat sich abgewechselt. Also wir hatten halt recht viel Presse, als wir noch neu waren. Und dann waren wir nicht mehr neu, aber dann kannten uns auch Leute. Und dann haben wir auf einmal Anfragen bekommen von Händlern oder Importeuren, oder Privatkunden haben angerufen und wollten zur Weinprobe kommen. Also das hat sich so ein bisschen abgewechselt. Weißt du, was ich meine, ne? Und insofern ist mir das gar nicht so doll aufgefallen.
Ja, das ist bei mir auch so. Zumal am Anfang war ja für uns auch alles aufregend und neu. Und dann hat man so die Aufregung gar nicht so wahrgenommen, weil es war ja eh alles total spannend. Und jetzt ist es halt so, wir kriegen halt jetzt andere Aufmerksamkeit im Sinne von Importeure, die sich an uns wenden und Gastronomen, und es ist vielleicht ein bisschen leiser geworden, aber es ist immer noch, also es gibt immer noch genug Aufmerksamkeit, die man bekommt.
Hat man natürlich auch ein bisschen so gemerkt, wer so der loyale Kunde ist, der Sommelier, die Weinhandlung, der Verbraucher, der einfach dann jahrelang bei euch bleibt, A, wegen des Weins, aber B, auch wegen euch als Menschen?
Absolut. Hm. Wie du eben auch schon sagtest, es ist ein emotionales Gut, was man verkauft. Und wir haben festgestellt, dass wir die besten Verbindungen mit Menschen haben, mit denen wir schon mal eine ganze Nacht Wein getrunken haben oder die hier schon übernachtet haben oder mit denen wir eine Nacht lang in Berlin um die Häuser gezogen sind. Und sich eben einfach was herstellt. Und das sind dann die Menschen, die können unsere Geschichte und unsere Weine besser transportieren, als wenn uns jemand anruft und sagt, ich bin ein kleiner Händler in so und so, könnt ihr mir was schicken? Man hat sich nie persönlich gesehen. Das ist, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten, ne?
Wann ist für euch das so klar geworden, dass es bei euch nicht nur ums Produkt und den Wein geht, den Menschen dann trinken und kaufen und bestellen und einlisten und oder vielleicht wieder auslisten, wenn sie es nicht mögen, sondern dass die Verbindung den Menschen dahinter einfach eine viel, viel stärkere Bindung ist zu einem Weingut und auch, dass es die, wie man einen Wein findet, auch stark beeinflusst, wenn man die Menschen dahinter kennt.
Da kann ich jetzt gar keinen Zeitpunkt oder so.
Ja, also ich glaube, das war mir von Anfang an klar, dadurch, dass ich in dieser kleinen Weinhandlung gejobbt habe und der Weinhändler so emotional mit Wein umgegangen ist und zu jedem Wein eine Geschichte erzählen konnte. Ich glaube, ich habe das nie anders gesehen. Hm. Vielleicht mal ganz früher, als man noch im Supermarkt irgendwie einen Wein gekauft hat für eine Party.
Weil da ist es ja nur ein Produkt im Supermarkt, da sind, genau. So, das ist, schmeckt halt irgendwie, aber so interessiert sich nicht für die Menschen. Und jetzt hast du ja irgendwie gerade, also finde ich, dass Menschen, wenn sich sehr mit Wein beschäftigen, irgendwann viel mehr um die Menschen dahinter geht und nicht mehr nur noch darum, dass man die Flaschen von dem kauft. Und ist auch stark beeinflusst. Wie würdet ihr Winning beschreiben? Ihr habt es gerade am Anfang, habt ihr das schon mal ein bisschen so angerissen?
Es ist irgendwie ein sehr besonderer Ort und ich hatte zum Beispiel Freunde hier, die sind hier durch die Straßen gelaufen, die haben gesagt, das gibt's doch überhaupt nicht, so einen Ort gibt's doch gar nicht. Also die kommen aus England und die waren völlig beeindruckt, was das hier für eine heile Welt ist anscheinend. Ja, und dann haben sie Witze gemacht. Also nachts werden dann hier aber die Bürgersteige hochgeklappt und dann passiert hier irgendwas Schlimmes oder so, weil so schön und so kann ein Ort gar nicht sein. Aber letztendlich, natürlich ist nicht alles super toll, aber es ist schon eine wirklich tolle Gemeinschaft, ein toller Ort. Wir haben, jeder hilft mit, den Ort schön zu halten. Es gibt im Frühjahr eine Aufräumaktion. Es gibt einen Verein, der sich nur darum kümmert, irgendwie Grünflächen sauber zu halten und schmuddelige Ecken, die es dann doch auch hier im Ort gibt, sauber zu halten. Also es ist schon toll. Hier bemüht sich irgendwie fast jeder dafür, dass man hier gut leben kann.
Und irgendwie, für mich hat Winningen auch so eine gewisse Magie, weil Winningen zieht die Leute an und bindet sie. Das ist total verrückt über die Zeit, in der wir jetzt da sind. Freunde, die zu uns kommen, die uns bei der Lese helfen, die kommen immer wieder. Und die kommen nicht nur immer wieder, weil sie gerne bei uns sind, sondern weil Winningen man fühlt sich wohl hier. Man fühlt sich wohl hier. Und ich glaube, meine Tante zum Beispiel, die ist auch mittlerweile nach Winningen gezogen. Die hat uns früher immer hier besucht. Und jetzt lebt sie hier, ne? Meine Eltern haben eine kleine Wohnung hier. Mein Bruder ist unglaublich gerne hier. Und wir haben viele Freunde, die in großen Städten wohnen, auch in coolen Städten wohnen. Und die sind trotzdem gerne in Winningen. Und nur durch diese Besuche bei uns, und wir gehen dann mal gemeinsam in das und das Lokal oder zu dem und dem Winzer oder nehmen die mal mit auf den Geburtstag irgendwo hin, und schwupp, beim nächsten Mal bewegen die sich hier alleine, weil sie kennen ja schon jeden. Mhm. Und es hat so eine, ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber es ist eine gewisse Magie, die dieser Ort hat, ja, was die Leute unglaublich fesselt und mich auch. Also ich fühle mich hier unglaublich zu Hause.
Habt ihr eine Idee, warum das so bindet? Weil ich kann es selber so bestätigen.
Ich hoffe und denke, dass es ein bisschen auch an uns Winzern liegt, die wir wahnsinnig gut vernetzt sind. Und was ich sehr schätze, ist, dass wir alle sehr respektvoll und hilfsbereit miteinander umgehen. Auch wenn es natürlich auch unter den Winzern welche gibt, die sich besser verstehen und andere, die sich weniger gut verstehen. Und trotzdem kriegen wir das hin, uns einmal im Monat zu treffen, über die wichtigen Dinge miteinander zu reden, miteinander Wein zu probieren, miteinander Feste zu veranstalten oder soziale Dinge zu tun. Und diese Offenheit, die wir untereinander haben, die versuchen wir auch an unsere Gäste weiterzugeben. Mhm. Und wenn man Freunde da hat, dann weiß ich ganz genau, ich kann auch den Matthias anrufen oder den Julien oder den Alex oder so und sagen, hey, wir haben Leute da, Freunde von uns, die haben Bock, können die vorbeikommen? Ja, klar. Dann gehen die rüber, probieren Wein, lernen dann den Alex kennen. Nächstes Mal gehen sie den Alex besuchen, wenn sie hier sind. Und so funktioniert das irgendwie.
Ich habe eine Frage dazu. Hat sich das geändert mit den letzten Jahren? War das 2012 noch anders? Oder war da die Atmosphäre genauso offen und verbindend und unterstützend in der Gemeinschaft?
Ja, dann muss man vielleicht die anderen fragen, ne?
Ja.
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob sich das...
Ja, ich kann das auch nicht so gut einschätzen. Ich glaube, Winningen war schon immer ein sehr offener Ort, sehr gastfreundschaftlich. Aber... das ist nur meine Einschätzung. Also fühlen tue ich das ja erst, seitdem wir hier wohnen.
Warum lässt Winningen so viel Neues und noch anderes zu? Also Dörfer sind ja meistens sehr konservativ, sehr verschlossen, auch gerade an der Mosel, wie am Anfang schon mal gesagt. Und in Winningen habe ich mir das Gefühl so, Reinhard Löwenstein kommt ja aus einer Weinfamilie, hat dann aber sein eigenes Ding gemacht mit einer ganz eigenen charakterstarken Art, wie er halt als Person halt ist. Ihr kamt halt dazu, wenn man jetzt guckt, sind auch viele andere Quereinsteiger, also Madame Flöck zum Beispiel, Julien ist auch Quereinsteiger. Warum lässt dieses Dorf so viel Neues zu?
Vielleicht liegt das in der Geschichte. Winningen ist ja einer der wenigen Moselorte, der evangelisch ist und komplett umgeben von katholischen Regionen oder Orten. Und ich glaube, man musste schon ganz, ganz früh sehr offen sein, um nicht irgendwie im eigenen Ort gefangen zu bleiben. Könnte ich mir so herleiten, aber...
Ja, ich glaube, dass vielleicht auch die Extreme unserer Weinberge verbindet. Weil das ist schon, auch wenn wir alle unterschiedlich sind und unterschiedlichen Weinstil haben und auch unterschiedliche Einstellungen, was uns verbindet, ist die Bewirtschaftung dieser extremen Lagen. Und Winningen ist lange Zeit immer hinten runtergefallen. Wenn es um die Mosel ging, hat eigentlich niemand über Winningen gesprochen. Dann hat der Reinhard sehr viel dafür getan. Und unserer Generation ist das, glaube ich, bewusst. Und wir haben uns einfach überlegt, oder bei uns ist es so, dass wir daran glauben, dass wir zusammenhalten müssen. Dass wir zusammen dafür kämpfen, dass die Steillagen erhalten werden, dass die Menschen hierher kommen nach Winningen. Also als wir angefangen haben, da ist eigentlich niemand wegen des Weines ein ganzes Wochenende geblieben. Mittlerweile kommen die Leute und sagen, ja, wir bleiben in Winningen 3 Tage und dann fahren wir wieder heim. Weil es hier einfach, man kann sich locker 3 Tage wunderbar beschäftigen. Man langweilt sich nicht, man kann ganz tolle unterschiedliche Weinstile probieren. Man kann essen gehen, man kann in die Mosel gehen und ja, das ist ein Unterschied, den ich schon merke, dass sie, dass Winningen bekannter geworden und beliebter geworden ist für Weintouristen.
Warum gibt es diesen starken Idealismus hier von den ganzen Winzerinnen und Winzern für die Terrassenmosel? Also jetzt mal angefangen, Terrassenmosel Ultras, was ich auch über rumgesprochen hat. Dort gab jetzt viele Kopisten davon mit dem Ultra-Thema, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt einen unfassbaren Idealismus, weil es wirtschaftlich ja null Sinn macht, so viele Arbeitsstunden in die Terrassen zu bauen und sein ganzes Leben drumherum zu machen. Warum eint das so stark und warum ist das so eine Trotzdem-Haltung?
Ich glaube, eine Trotzdem-Haltung ist das nicht. Ich glaube, das ist wirklich die Liebe dazu. Die Liebe dazu. Deswegen machen wir ja auch alle tendenziell viel zu viele unterschiedliche Weine. Ja, wir haben ja alle relativ, also Weingüter an der Mosel sind in der Regel keine großen Weingüter und gerade an der Terrassenmosel auch nicht. Und trotzdem hat jeder von uns eine relativ große Palette an unterschiedlichen Weinen. Das liegt daran, weil wir das alles so lieben und es so faszinierend ist, dass jeder Weinberg anders ist. Mhm. Und dann möchte man diese Einzigartigkeit, diese Besonderheit zeigen und man macht einen eigenen Wein daraus, ne? Und ich glaube, das ist eben auch das, was es eigentlich ist. Es ist, wo gibt's das schon? Also es gibt nicht viele Orte auf der Welt, wo in so einer Landschaft Wein wächst. Und zwar seit vielen, vielen Hunderten von Jahren. Das ist den Menschen in Leib, also in Leib und Blut, wie sagt man?
Leib und Seele.
Leib und Seele übergegangen. Das hat nichts mit trotzdem zu tun, sondern mit, das ist unser Leben, das sind unsere Berge und das lieben sie und wir.
Julia Renner hat damals in der Folge gesagt über Winningen, dass es ganz gut ist, dass hier nicht die gleiche Suppe aus jedem Keller kommt. Das habt ihr gerade schon mal angesprochen. Warum lässt man hier auch so viele Weinstilistikenarten auch zu? Ich meine, in vielen Dörfern jetzt weiter hoch die Mosel schmeckt eigentlich alles gleich.
Das ist, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt dieses Zulassen, sondern die Akzeptanz. Also ja, Akzeptanz ist im Grunde ein Zulassen, aber auch in anderen Orten kann ja jeder Winzer eigentlich entscheiden, was möchte ich denn machen? Ne? Wie soll mein Wein denn sein? Und natürlich kann das der Nachbar nicht verbieten. Ich glaube, was hier in Winningen besonders ist, dass wir es irgendwie geschafft haben, uns nicht als Konkurrenten wahrzunehmen.
Warum nicht?
Weil zum einen sind wir alle sehr, sehr unterschiedlich. Unsere Weinbauregion ist sehr klein. Also die Terrassenmosel an sich ist sehr, sehr klein. Und ich betrachte Winningen tatsächlich als das Herz der Terrassenmosel. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, eben, dass die Umstände hier schwieriger sind als anderswo. Das heißt, es ist gut, wenn man einen Kollegen hat, mit dem man mal zusammen was machen kann im Weinberg, der einmal hilft und dann hilft man ihm wiederum. Und wie eben auch schon angesprochen, ist Winningen sehr lange hinten rüber gefallen, so wenn man über die Mosel gesprochen hat. Und gerade in der jüngeren Generation ist es doch allen klar, dass es für alle gut ist, wenn Winningen öfter genannt wird, wenn Winningen bekannter wird. Und das schafft man nicht, wenn jeder hinter sich die Kellertür zumacht und jeder nur für sich selber kruschelt, ne? Und hier ist es tatsächlich so, dass wenn Leute bei uns probieren kommen und die möchten danach noch was machen, dann organisieren wir denen noch eine Probe bei einem Kollegen. Oder wenn interessante Leute hier zu Gast sind, dann laden wir vielleicht, je nachdem, auf was für einen Weinstil die kennen, einen Kollegen noch zum Abendessen ein. Und das ist auf lange Sicht für alle gut, weil die Menschen, die hierher kommen, die fühlen sich wohl, die kommen wieder. Die merken, dass Winningen wahnsinnig divers ist und dass es für jeden was dabei. Vom ganz klassischen Stil bis zum sehr natural Stil. Nee. Und wir nehmen uns nicht die Kunden weg. Im Gegenteil, wir ziehen durch unsere Gemeinschaft, durch unsere Individualität und unsere Offenheit, ziehen wir die Menschen an. Und das ist für alle einfach eine Win-Win-Situation.
Lernt ihr untereinander auch, also von den anderen, weil jeder so ein bisschen was unterschiedlich macht?
Auf jeden Fall, ja. Also das ist auch das Tolle an unserer Gemeinschaft. Wir sind ja im Alter ganz divers, Weinstil ganz divers. Und ich liebe es, den ältesten Kollegen zuzuhören, wenn die von früher erzählen und wenn die sagen, wir haben das damals so und so gemacht und das hatte den und den Grund und das ist dann auch nochmal für einen selber sowas, dann denkt man auch nochmal anders über Dinge nach und es ist ja nicht alles schlecht, was früher gemacht wurde, ganz im Gegenteil. Und wie Rebecca schon sagte, wir brauchen hier einfach eine starke Gemeinschaft aufgrund unserer extremen Bedingungen. Funktioniert es nur, wenn wir mehr oder weniger alle an einem Strang ziehen und sowohl was die Weinbergsarbeiten betrifft, probieren, das alles irgendwie gemeinsam zu optimieren, als auch unser Marketing, unsere Außendarstellung, dass uns die Welt einfach als was sehr Unikes wahrnimmt.
Und das funktioniert gut?
Es Gerade? Funktioniert immer besser. Also ich sehe immer mehr internationale Menschen nach Winningen kommen. Es ist, man schickt sich Leute rum, die interessiert sind, irgendwie Sommeliers oder einfach nur so. Wir hatten neulich eine Gruppe aus Dänemark hier, das waren jetzt keine professionellen, also die waren nicht im Weinbusiness, aber die waren sehr, sehr interessiert an Wein und ja, die sind dann hier im Ort, sie hatten 4 Termine bei 4 verschiedenen Weingütern und das finde ich schon toll zu sehen, dass Winningen so interessant ist für die ganze Welt.
Glaubt ihr, dass ihr so ein bisschen, dass ihr mit der Gründung des Weinguts so ein bisschen auch der Eisbrecher wart in Winningen, was dann vieles danach zugelassen hat? Meine Julia Rang kam dann 2016, respektive 2017, Madame Flöck kam noch dann euch hier zu, zum Beispiel, ist so mal die Neuen zu nennen. Glaubt ihr, dass ihr so ein bisschen auch den anderen gezeigt habt, hier kann man was machen und hier kannst du auch das anders machen und hier gibt es eben vielleicht auch so eine Gemeinschaft, eine Kultur dafür, dass du hier was aufbauen kannst?
Das weiß ich nicht. Also wir waren zwar die Ersten, aber da musst du auch die anderen fragen.
Jules Renard hat es damals genauso halt in der Folge gesagt, 2020, dass sie halt mit der Eisbrecher wart, ne? So, ne? Auch damals gesagt, ja, 2 Frauen, die hier nach hinkommen und dann ihr Weingut gründen.
Ja, vielleicht haben wir ein bisschen gerüttelt. Aber ich glaube nicht, dass wir das Fundament dafür geschaffen haben, dass das möglich ist, sondern
aber ein großer Baustein?
Wir waren so ein bisschen die bunten Hunde am Anfang. Ja. Ne? Und auch wie wir es gemacht haben, vielleicht den einen oder anderen ermutigt haben, auch zu sagen, naja, ich kann ja mal mit ein bisschen anfangen. Ich muss ja vielleicht nicht gleich irgendwie ein super tolles Haus haben und einen großen fetten Keller und 10 Hektar, sondern ich kann vielleicht auch erstmal den Weinberg vom Opa oder vom Onkel weitermachen und mal gucken, wie es klappt. So, und ich denke, dass so haben das ein paar gemacht. Und das Schöne eben an Winningen ist, was aber nicht nur die Winzer betrifft. Es gibt viele Leute, die in Winningen geboren worden sind, die dann auch mal weggegangen sind und die dann aber trotzdem wieder zurückkommen, weil es ein schönes Leben ist hier und weil die Menschen sich hier wohlfühlen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, warum Menschen kommen und bleiben und sich dann vielleicht auch eine Existenz hier aufzubauen.
Ich gucke gerade zu Janina noch rüber. Ich habe nämlich noch 3-4 Fragen an euch und dann sind wir durch mit dieser Runde und diesem Streifzug durch euer Leben und ein bisschen durch Winning. In der Einleitung eines Artikels stand über euch, die deutschen Winzerinnen Janina Schmidt und Rebecca Materne suchten nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Warum so viel harte Arbeit gegen Widerstände in den Terrassen und den Aufbau des Weinguts, wenn es woanders auch wesentlich einfacher gewesen wäre?
Ich weiß gar nicht, ob es woanders einfacher gewesen wäre.
Aber der rheinhessische Kartoffelacker zum Beispiel ist ja...
Ja,
ist aber gemein.
Ja, aber, ne, so,
aber der ist trotzdem teuer.
Ja, teuer, aber...
Also, wir konnten hier ja wirklich mit unseren Händen anfangen. Wir brauchten ja kein Equipment. Wir mussten ja noch nicht mal einen Traktor kaufen oder irgendwas. Wir brauchten eine Fläche, einen Weinberg, konnten wir auch relativ günstig kriegen, kleine Flächen, die nicht mehr unbedingt, also die irgendwie nicht mehr so richtig gemacht werden wollten. Und dann brauchten wir ja nichts weiter. Und wenn ich jetzt in Rheinhessen anfange, dann muss ich da den Weinberg teuer kaufen oder teuer pachten, dann brauche ich einen Traktor. Also ich habe es nie als so schwierig empfunden, hier anzufangen. Natürlich ist die Bearbeitung der Weinberge schwierig. Es ist harte körperliche Arbeit. Es ist sicherlich einfacher, sich auf den Traktor zu setzen und durch die Weinberge zu fahren, als jeden einzelnen Stock anzufassen und hoch und runter zu klettern. Aber das ist was ich nie wollte. Also ich kann auch nicht mal Traktor fahren, wirklich. Das habe ich vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal getan. So. Ich empfinde es nicht als so schwierig, hier anzufangen. Also, aber das ist sehr individuell. Also es kommt halt drauf an, was man möchte.
Ja, ich glaube, das war auch gerade das, was uns so angezogen hat, dass es eben kein flaches Land ist, wo man einfach drüber fahren kann, ne? Sondern dass es wirklich, es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Es ist so wunderschön, es ist so rau, es ist so steil und ach, es ist ja, ich möchte nicht auf dem flachen Land stehen und wenn es geregnet hat, meine Beine kaum heben können, weil ich so viel Lehm unter den Füßen habe, ne? Ich möchte den Schiefer und den gibt's hier in einer Form wie ja, sonst wenig auf der Welt.
Ist es eine Liebe?
Ja.
Ja, total.
Wie würdet ihr diese Liebe beschreiben?
Als zickig.
Ja, wie jede Liebe. Es gibt Auf und Abs und es gibt Ecken und Kanten, aber es gibt einem halt sehr, sehr viel.
Tut diese Liebe manchmal auch weh?
Total.
Wann?
Zum Beispiel, was mir sehr weh getan hat, war der Jahrgang 2022, als wir hier gesehen haben eigentlich durch die Trockenheit, was das mit unseren Lagen macht. Also das war eigentlich das einzige Jahr bis jetzt, was wir hatten, wo unsere besten Weinberge die schlechtesten waren. Weil es kein Wasser gab. Und dort, wo wir eigentlich unsere Top-Weine machen, in den krassesten Terrassen, sage ich mal, ne? Das sind eben auch besonders trockene Standorte, wo die Rebe sich sehr anstrengen muss und sehr tief wurzeln muss. Und diese Terrassen haben besonders gelitten unter dieser extremen Trockenheit. Und das war etwas, was mir sehr schwer gefallen ist, was ich sehr traurig fand zu sehen, ja. Das, da blutet schon ein bisschen dann das Herz, ne? Und
ja, und es tut weh, wenn eine Mauer einstürzt. Weil es ist so schwierig, diese Mauern wieder aufzubauen. Und wenn das irgendwie auf den obersten Terrassen ist, dann ist es für uns fast unmöglich, das irgendwie zu reparieren. Und dann auch völlig profane Dinge, schlechte Kritik, wenn Menschen über unsere Weine schlecht reden. Oder man im Weinberg hinfällt, dann tut man sich auch weh. Also es ist, ja, es kann, wie jede Liebe, es kann weh tun, aber es ist einfach so wertvoll für uns, für mich, dass ich das gerne in Kauf nehme.
Und man sein ganzes Leben dafür opfert? Also seine ganze Energie und Zeit?
Ich fühle nicht, also ich denke nicht, dass ich mich opfere. Hm. Es ist einfach mein Leben. Es ist mein Leben. Ja.
Ihr beiden, vielen Dank für die Zeit, mal wieder hier in Winningen zu sein und auch einen Grund zu haben, mal wieder nach Winningen zu kommen. Ich komme immer super gerne in dieses Dorf, jedes Mal. Und vielen Dank für diesen langen Streifzug mit so vielen Aspekten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank dafür.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank.